Veränderungen, das ist nicht immer alles so, fühlt sich nicht immer alles so toll an. Aber sie gehören zum Leben dazu. Und wer sich Veränderungen verweigert, der verweigert sich letztendlich dem Leben. Und wir erleben das ja als Gemeinde, dass ja, Gott uns teilweise heftigst in Zeiten von Veränderungen geführt hat oder gerade dabei ist, das zu tun. Gott rüttelt uns wach, Gott schüttelt uns durch. Und ich habe schon so Mitte letzten Jahres einen Bibeltext gefunden oder einfach mal für mich bearbeitet, wo das auch so war, wo Gott oder wo Jesus ja seinem engsten Kreis, seinen 12 Jüngern eine ganze Menge in sehr, sehr kurzer Zeit zugemutet hat. Das ist Markus 6, Abvers 30. Die Vorgeschichte ist die, die Apostel, also die 12 engsten Nachfolger von Jesus, manchmal nennt man sie auch die Jünger, Jünger heißt nichts anderes als Schüler, waren zuvor in Zweierteams ohne Jesus losgeschickt worden. Er hat ihnen Vollmacht gegeben, die Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Sie sind in Zweierteams losgezogen ohne Jesus, haben eine ganze Menge erlebt, kamen voller Begeisterung zurück. Und da beginnt unser Text, da wo sie zurückkommen. Die Apostel kommen wieder bei Jesus an und sie berichten ihm alles, was passiert ist. Sie sind total begeistert. Berichten ihm alles, was sie getan haben, was sie erlebt haben, was sie gelehrt haben. Und der Ort, an dem sie dort gerade waren, das war ein ziemlich belebter Ort. Also der Jesus-Hype, der war schon im vollen Gange. Also da waren Unmengen an Menschen da. Im Text steht, dass sie an einen einsamen Ort fahren wollen mit dem Boot, weil an dem Ort, wo sie sich jetzt gerade befinden, ein solches Kommen und Gehen herrscht, dass sie nicht mal Zeit finden zum Essen. Aber also sie steigen, also die 12 und Jesus steigen in dieses Boot und wollen auf die andere Seite von dem See Genezareth fahren, um sich zu einem einsamen Ort. Aber die Leute beobachten sie dabei, wie sie ins Boot steigen und laufen außenrum am Ufer entlang so schnell an diesen Ort, dass er erraten ist, wo die hinwollen, dass sie schon vorhin da sind, dass sie ihn schon da in Empfang nehmen. Und als Jesus aus dem Boot aussteigt, da steht hier im Text, dass sie ein tiefes Mitgefühl gegenüber diesen Menschen, die ihm da vorausgeeilt sind, ergreift. Weil sie in seinen Augen wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und er ändert seine Pläne. Er wollte eigentlich ja, sich ausruhen mit seinem engsten Kreis. Er wollte eigentlich sich genau anhören, was sie alles erlebt haben, aber er ändert seine Pläne. Stattdessen nimmt er sich viel Zeit für diese Menschenmenge. Und es steht im Text weiter, dass es sehr spät wird. Und irgendwann dann seine Jünger auf ihn zukommen und ihm sagen, Jesus, Mann, es ist schon spät, jetzt könntest du doch die Leute nach Hause schicken, weil es wird dunkel und dann kommen sie noch vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause und außerdem, was sollen sie denn überhaupt essen? Hier ist ja so eine ganz einsame Gegend. Schick sie doch nach Hause. Und eigentlich ist es ja ein sehr logischer Vorschlag, aber Jesus regiert irgendwie komisch. Er sagt nämlich, nö, warum? Gebt ihr ihn doch zu essen. Und seine Jünger antworten so, also ich denke mal nicht, sie haben den Finger an die Stirn gehalten, aber so in etwa empfinde ich die Antwort. Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare, also für jede Menge Geld, Brot kaufen müssten. Und dann, ihr kennt die Geschichte vielleicht, dann schickt sie Jesus zu suchen, was sie alles an Essbaren da haben und sie finden raus, dass sie 5 Brote und 2 Fische haben. Jesus sagt seinen Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von 50 und 100 Personen zusammensetzen und er betet und dankt für die 5 Brote, für die 2 Fische und alle werden davon gesund. Und es waren also, was hier der Text sagt, 5.000 und es sind nur die Männer, die hier gezählt wurden. Also es waren 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder. Und man könnte sich denken, naja, jetzt könnte es aber dazu kommen, dass das, wozu sie eigentlich an diesen einsamen Ort gefahren sind, dass es dazu kommt, nämlich dass es zu dieser kleinen Gruppenzeit von Jesus mit seinen Jüngern kommt. Was anderes passiert aber. Jesus zwingt seine Jünger, in das Boot zu steigen und wieder zurückzurudern. Ohne ihn. Im Text heißt es, dass er für sich alleine an diesem einsamen Ort bleibt, dass er erst die ganzen Leute nach Hause schickt, auf einen Berg steigt und dort betet. Und von dort aus die Jünger auf dem See, wie sie wieder zurückrudern, beobachtet. Und er sieht, das steht ausdrücklich so da, am späten Abend kommt ein sehr starker Gegenwind auf. Und die Jünger bewegen sich praktisch, obwohl sie also erfahrene Fischer sind, also und auch durchaus mit einem Ruderboot umgehen können, bewegen sich praktisch fast überhaupt nicht von der Stelle durch diesen starken Gegenwind. Und Jesus sieht das am Abend und lässt sie die ganze Nacht durchrudern. Lässt sie die ganze Nacht gegen diesen Wind anrudern. Und erst am nächsten Morgen kommt er ihnen auf dem Wasser hinterher. Und sobald wie er sich, nachdem sie sich stundenlang abgemüht haben, in dieses Boot setzt, hört dieser Wind auf einmal auf. Und sie kommen ohne Probleme an die andere Seite des Ufers. Sie haben jetzt nur das eine Problem, dass die Nacht schon wieder rum ist. Sie kommen dort drüben an, die Sonne geht auf, die ganzen Leute sehen Jesus und der ganze Hype geht von vorne wieder los und wieder keine Ruhe und wieder keine Zeit. Und dieser Text findet sich in allen vier Evangelien, aber ich habe den Bericht von Markus rausgesucht, weil der Markus nämlich aus der Sicht des Petrus schreibt. Und der Petrus schreibt hier in Vers 52, dass sie selbst nach dem Erlebnis mit den Broten ja das Entscheidende nicht begriffen hatten, dass ihre Herzen verschlossen waren. Wir haben in dem Text zwei Personengruppen. Wir haben einmal die Menschenmenge, die zeichnet aus, dass sie Jesus bisher nur vom Hören kennen, also oder vielleicht vom Sehen. Und wir haben die andere Gruppe, nämlich die Jünger, die Zeit mit Jesus verbringen wollen und die ihm alles erzählen wollen, ganz genau und detailliert, was sie erlebt haben auf ihrem ersten Missionseinsatz. Die zweite Gruppe, also die Jünger, zeichnet aus, dass sie Jesus bereits persönlich kennen. Und Jesus behandelt diese beiden Menschengruppen sehr unterschiedlich. Für diese Gruppe hier ändert er seine Pläne. In dem Text heißt es, dass Jesus seine Pläne ändert, weil er voller Mitgefühl für diese Menschengruppe ist. Die ist wie Schafe ohne einen Hirten. Und anstatt sich Zeit mit der zweiten Gruppe, nämlich mit seinen Jüngern zu nehmen, wie es eigentlich gedacht war, ändert er seine Pläne und verbringt die ganze weitere Zeit mit dieser Gruppe hier oben. Beziehungsweise konzentriert sich auf diese Gruppe da oben. Die Menschenmenge hier oben bekommt eine ganze Menge Aufmerksamkeit von Jesus. Er ändert seine Pläne, er ist für sie da, er macht Kranke gesund, er lehrt sie, er nimmt sich endlich viel Zeit, bis es wieder dunkel wird, obwohl er eigentlich Zeit mit dieser Gruppe verbringen wollte. Die kommen dabei, das ist die Gruppe, die auf den ersten Blick nicht so gut bei der ganzen Story wegkommt. Nämlich die fahren mit Jesus auf die andere Seite von dem See, um mit ihm alleine zu sein. Kommen dort an, werden von dieser Menschenmenge überfallen. Jesus schickt die Menschen nicht weg, sondern beschäftigt sich mit ihnen. Und dann wird es Abend. Und die Jünger erkennen ihre Chance. Und sie kommen zu Jesus und sagen ihm, Mensch, jetzt wird es doch dunkel und jetzt schick doch die nach Hause, denn das wird doch jetzt dunkel und die haben nichts zu essen und jetzt schick die doch nach Hause, schick die doch weg. Jesus antwortet, es ist eigentlich ein total logischer Vorschlag, es ist ja wirklich so, dass es dunkel wird und dass sie da nicht alle im Freien übernachten wollen, ohne irgendwas zu essen und irgendeine Einkaufsmöglichkeit. Aber Jesus reagiert ganz komisch. Er sagt, gebt ihr ihn zu essen. Und dann kommt dieses Wunder mit der Fisch- und der Brotvermehrung. Und dann, nachdem die Leute weg sind oder am Gehen sind, beginnt nicht die Zweisamkeit oder die Kleingruppenzeit, sondern Jesus macht noch was Komisches. Er zwingt diese Gruppe hier, ins Boot zu steigen und ihm vorauszufahren. Jesus begibt sich auf einen Berg und schaut ihnen die ganze Nacht dabei zu, wie sie sich gegen den Wind abmühen und nur qualvoll, mühevoll Zentimeter um Zentimeter vorwärts kommen. Und erst am nächsten Morgen kommt er ihnen auf dem Wasser hinterher, setzt sich in das Boot und dieser ganze blöde Wind ist auf einmal weg. Und er wartet stundenlang damit. Und dann kommen sie am nächsten Ufer an und die Nacht ist vorbei und der ganze Hype geht von vorne los. Also die kommen, auf den ersten Blick kommt die Menschenmenge sehr, sehr gut weg, bekommt Jesu Aufmerksamkeit. Und auf den ersten Blick haben die wie voll die Arschkarte gezogen, oder? Also absolut. Ich habe, während ich mir den Text für mich bearbeitet habe, letztes Jahr hat mir Jesus einen Satz dazu gesagt. Hat er gesagt, wenn du irgendwann mal über diesen Text predigst, dann erzähl davon, wie sehr ich euch Menschen liebe. Bei denen ist es einfach, die Liebe Jesu zu sehen. Aber wie ist es denn bei denen da unten? Es ist doch heftig, was er ihnen zumutet. Er erschüttert ihre Welt. Warum tut er das? Warum behandelt er sie so komisch? Warum rüttelt er sie durch? Warum ist er nicht nett zu ihnen? Der Petrus lässt, wie gesagt, den Markus in Vers 52 den, denke ich, entscheidenden Satz schreiben. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Ich denke, das Problem war, dass die Jünger, als sie noch auf diese andere Seite zum ersten Mal rübergerudert sind, die Leute, die schon vor ihnen dort waren, dass die Jesus am Abend nicht vorschlagen, dass die Leute doch wegschicken soll, weil die doch hier nichts zu essen finden und auch hier nicht im Freien übernachten können. Das war nicht ihr wirkliches Motiv. Die saßen die ganze Zeit auf Kohlen, glaube ich. Die haben gehofft, dass die endlich verschwinden. Die hatten die Nase voll, die wollten einfach mehr ihre Ruhe haben. Sie wollten sich ausruhen. Sie wollten Zeit mit Jesus verbringen. Und da erkennen sie ihre Chance und verpacken das in eine, also ziemlich doof fromm, und sagen Jesus, ja, uns geht's ja und wir sorgen uns ja so um diese Menschenmenge, um diese Menschen und dass die jetzt über Nacht hungern müssen und so, Jesus, und du musst die jetzt unbedingt nach Hause schicken. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, dass es nicht ihr wirkliches Motiv war, Jesus das vorzuschlagen, dass er die Leute nach Hause schicken soll. Und Jesus merkt es. Und all das, was folgt, tut Jesus nicht, weil er sie bestrafen will, sondern er schüttelt sie durch, damit sich ihre Herzen öffnen, damit sie wirklich einen Zugang zum Leben finden. Und es hört sich vielleicht irre an, aber wenn Gott uns durchschüttelt, und das ist ganz oft sehr unangenehm, dann ist es trotzdem das Beste, was uns passieren kann. Die hier oben haben noch eine sehr zerbrechliche Beziehung zu Jesus und denke, deswegen behandelt er diese beiden Gruppen auch unterschiedlich. Hier oben, die haben noch eine sehr zerbrechliche Beziehung zu Jesus. Die kennen ihn nur vom Hören. Die hier unten kennen Jesus persönlich und diese Beziehung, also dieses Band, ist schon sehr fest. Uns geht's auch so. Oder? Gott hat es angekündigt. In einem prophetischen Wort Mitte letzten Jahres, dass er uns wachrütteln wird und dass dieses Wachrütteln beängstigend auf uns wirken wird. Vor uns liegt ein richtig herausforderndes Jahr 2016. Es ist nur angefangen davon, dass wir eigentlich ab 1. März keine Gemeindeleitung mehr haben, weil zwei Älteste zurücktreten und ich alleine es nicht sein kann nach unserer Gemeindeordnung. Das ist auch in anderen Bereichen der Gemeinde und das ist in eurem persönlichen Umfeld, in eurem persönlichen Leben so. Und mir selber geht es ja auch so. Genau wie dort, hier in Markus 6, rüttelt Gott uns durch, er schüttelt uns durch, damit falsche Vorstellungen von Gott und wie das Leben zu funktionieren hat, einstürzen, damit wir falsche Sicherheiten verlieren, damit wir uns nur noch an ihm festklammern können. Und zum Schluss oder so ziemlich zum Ende von dem, was ich euch einfach noch mitgeben möchte, möchte ich das Bild, was ich jetzt vielleicht gezeichnet habe von dem Text in Markus 6, noch ein bisschen ergänzen, noch ein bisschen drehen. Denn eigentlich geht es mir nicht darum, was die Jünger falsch gemacht haben. Also was ich einfach aus dem Text her meine zu sehen, ihre falsche Motivation, mit der sie Jesus vorschlagen, doch die Leute wegzuschicken. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, der Text macht auch eine ganz deutliche Aussage darüber, was sie eben absolut fatal richtig machen. Denn als sie am nächsten Morgen, nachdem sie die ganze Nacht durchgerudert hatten und mit Sicherheit endfertig waren, findet man da nirgendwo im Kapitel 7 oder am Ende vom Kapitel 6 irgendeine Aussage: Ey Jesus, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und schlafe mich aus, du spinnst wohl. Das Ganze fängt jetzt wieder von vorne an. Nirgendwo findet sich sowas. Sie gehen mit ihm mit. Sie gehen weiter mit ihm mit. Obwohl sie bestimmt in dem Moment überhaupt nichts verstehen. Vielleicht sogar verletzt sind, weil es aus ihrer Sicht so ausgesehen hat, als würde die ihnen vorziehen. Sie bleiben an ihm dran. Sie haben mit Sicherheit jede Menge Fragen. Sie verstehen viele Sachen nicht. In ihnen wirbelt sich alles durcheinander. Aber sie vertrauen Jesus trotzdem weiter. Sie bleiben bei ihm. Sie kündigen ihm nicht das Vertrauen auf. Weil sie eben diese solide Beziehung bereits zu ihm haben. Und Fehler sind unvermeidlich. Und es ist unvermeidlich, wenn wir mit Gott gehen, dass irgendwo einfach Sachen für andere sichtbar werden, die bei uns innen drin nicht in Ordnung sind. So wie es zum Beispiel bei den Jüngern waren mit ihrer Haltung gegenüber diesen Menschen, die gerade dabei sind, Jesus kennenzulernen. Das können auch ganz andere Sachen sein. Dass wir Fehler machen, dass wir nicht in Ordnung sind an manchen Stellen. Das ist in Ordnung und das ist ganz normal. Und es ist auch nichts Schlimmes, wenn das dann irgendwie zum Vorschein kommt. Solange wir das richtig machen, was die Jünger richtig gemacht haben, nämlich uns weiter an Jesus festklammern, ihm weiter hinterherlaufen, auch wenn wir überhaupt nicht verstehen, was er jetzt in dieser Richtung will, oder was im vorletzten Jahr oder auch in den letzten Tagen passiert ist, wenn wir das überhaupt nicht verstehen, trotzdem weiter an ihm festhalten, ihm nicht das Vertrauen aufkündigen, egal ob wir ihn verstehen oder nicht verstehen können. Solange wir das tun, sind unsere Fehler, sind unsere noch fehlerhaften Herzenshaltungen absolut zweitrangig. Denn solange wir das tun, geben wir Gott ja, den absolut offenen Raum, das zu verändern. Und ich möchte euch jetzt bitten, die Umschläge, die ihr bekommen habt, aufzumachen. Ganz oben steht erstmal unsere Gemeindevision. Es ist eine Magnetkarte, ja, aber die hilft, die hält nur an was Metallischem. Unsere Mitmenschen sollen Jesus Christus kennenlernen, um gemeinsam mit uns zu werden wie er. Das ist unsere Gemeindevision. Das ist in Kurzform das Ziel, was wir verfolgen, was wir glauben, was Gott von uns möchte als Gemeinde. Aber es ist nicht das Einzige, was auf dieser Karte steht. Da steht auch ein Teil von Johannes 14, Vers 1. Das sagt Jesus kurz vor seiner Gefangennahme, bevor er gefangen genommen wird und gekreuzigt wird und dann 3 Tage später aufersteht. Kurz bevor das passiert, sagt er das zu seinen Jüngern. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf mich. Wenn ich so die letzten Wochen und Monate zurückschaue, dann glaube ich, ist das Eindrücklichste und das Wichtigste, was ich mehr und besser gelernt habe. Egal, was ich um mich herum sehe, dass ich dem keinen zu großen Wert beimesse, sondern dass ich auf Jesus schaue und auf das, was er versprochen hat, das, was er mir gesagt hat, was er mir persönlich gesagt hat, durch andere, was er mir durch die Bibel sagt. Dass ich auf ihn schaue, ihm glaube und nicht den Umständen. Und ich wünsche mir das, und ich sehe das bei euch, dass ihr das tut. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam weiter wachsen in diesem Jahr, in dieser Haltung. Weil dann ist es völlig egal, wo in uns irgendwas noch nicht in Ordnung ist. Solange wir an Jesus festhalten und egal, ob die Umstände das absolut schreiende Gegenteil sagen von dem, was Jesus uns sagt. Ganz egal. Solange wir an Jesus festhalten, sind das, was in uns noch nicht so richtig in Ordnung ist, kein Problem. Dann hat er die volle Freiheit, das in Ordnung zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum er solche Zeiten zulässt, wo er uns, ja, auf Deutsch gesagt, durch die Mangel nimmt. Und das tut er im Moment. Und ich wünsche mir und uns, dass wir diese Zeit nutzen.